Jetzt sind in der Zeit der Anbetung noch ein Gedanke gekommen zu dem Thema der Bibelschule, Bibel mit Bibel auslegen. Es gibt ja heute, oder wir leben in einer Gesellschaft, in einem Land, wo uns ja unbegrenzt, kann man fast sagen, Zugang zu Bibelbegleitlektüre und zu Predigten und allem Möglichen. Wir haben Zugänge wie kein anderer, wie zu keiner anderen Zeit auch vor allen Dingen. Und es gibt viele Möglichkeiten, sich da auch weiterzubilden, sich damit zu beschäftigen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, sich rauszureißen aus seinem Alltag und eine Bibelschule zu besuchen. Stimmt's, Brigitte? Kann nicht jeder machen. Aber es gibt auch hier in unserem Umfeld, und da möchte ich ein bisschen Werbung machen, die Möglichkeit. Es gibt Bibellesen mit Gewinn für unseren Raum Naila hier. Auch da versuchen wir, Bibel mit Bibel auszulegen und wollen eine Anleitung geben oder helfen, dass das auch dann im Alltag mehr und mehr gelingt. Das ist eine Hilfestellung, die wir anbieten, Gemeinde- und kirchenübergreifend. Da hängen und liegen auch Flyer hinten aus, dass ihr wisst darüber Bescheid. Das nur nochmal als Hinweis, dass es das auch vor der Haustüre gibt und nicht nur in Breckenfeld. Natürlich, so eine Gemeinschaft zu leben und so, da kommen wir nicht ran, klar. Okay, zur Predigt. Siehe, Neues ist geworden. Wir sind ja in so einer kleinen Predigtreihe, habe ich mir vorgenommen, für den Anfang dieses Jahres. Und wer alle drei Sonntage bisher da gewesen ist, der kennt die Überschriften wahrscheinlich noch, oder? Wisst ihr das noch, was diese erste war? Jahreslosung? Siehe, ich mache alles neu, genau. Das zweite war? Siehe, ich wirke Neues. Genau, und heute? Siehe, Neues ist geworden. Das sind alles Aussagen der Bibel aus verschiedenen Büchern. Das erste aus der Offenbarung, Kapitel 21, dann aus dem Propheten Jesaja. Und heute wollen wir mal schauen, was der Apostel Paulus zu diesem Thema neu zu sagen hat. Siehe, Neues ist geworden. Das sagen zu können, siehe, Neues ist geworden, denke ich, das wünschen sich viele Menschen. Das wünschen sich viele Menschen, etwas ist neu geworden in meinem Leben, vielleicht in einer verfahrenen, aussichtslosen Situation, in Not oder Leid oder auch in Trauer oder Verzweiflung, sagen zu können, siehe, etwas ist neu geworden. Das klingt ja wie so ein Aufatmen auch, ja. Siehe, es ist neu geworden. Ein Aufatmen nach langer, schweren Zeit. Etwas Neues beginnt in meinem Leben. Vielleicht ein ganz neues Leben, ein ganz neuer Lebensabschnitt. Das Alte, die Vergangenheit hinter sich lassen und noch einmal ganz von vorne anzufangen. Ich denke, das ist der Wunsch von vielen Menschen, ob sie jetzt mit Gott unterwegs sind oder nicht. Viele wünschen sich das, nochmal von vorne anfangen zu können, etwas Neues anfangen zu können, unbelastet von den Dingen der Vergangenheit, von den Dingen, die bisher in meinem Leben gelaufen sind. Einfach mal den Reset-Knopf drücken, auf Anfang stellen, zurück. Und bei dem Bibelwort, was wir uns heute hier betrachten wollen, da geht es allerdings nicht um unsere Umstände, um unsere Situationen, um unsere Bedrängnisse, um unsere Nöte. Nein, es geht nicht um das, was von außen an uns herantritt, sondern es geht um das, was in uns und mit uns passiert oder passiert ist oder doch passieren kann. Der Apostel Paulus, er schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung, klingt das nicht großartig? Eine neue Schöpfung, woran denkst du da, wenn du eine neue Schöpfung hörst? Ein neuer, durchtrainierter Körper vielleicht? Kraft? Immer fit? Tolles Aussehen, Idealfigur, Idealgewicht, ja. Immer gute Laune vielleicht auch. Wäre das was für dich? Aber unser Körper muss leider noch etwas warten auf diese Erneuerung. Aber es beginnt in uns. In uns. Schauen wir mal, was Paulus hier dazu sagt. Daher, wenn jemand in Christus ist, also das ist erstmal so das Erste und die Voraussetzung, die Bedingung, sind diejenigen angesprochen, diejenigen, die in Christus sind, die sind hier gemeint. Aber was bedeutet das, in Christus zu sein? Das ist ja so eine Formulierung, die sehr abstrakt rüberkommt, wo man sich nicht gleich was vorstellen kann darunter. Und ihr Lieben, wenn die Bibel von der Beziehung zwischen den Menschen und Gott spricht, dann verwendet sie ganz viele Bilder, um das deutlich zu machen. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen irgendwo auszudrücken, zu verdeutlichen, begreiflich auch zu machen. Da werden in der Bibel an ganz vielen Stellen verschiedene Bilder verwendet. Kein einziges Bild tut den ganzen Aspekt abdecken, sondern nur immer einen kleinen Ausschnitt aus dieser Beziehung zwischen Gott und den Menschen darstellen, abbilden. Und weil das so umfassend ist, braucht die ganz viele verschiedene Arten auch von Bildern. Und zwei Arten möchte ich mal benennen. Wir haben einmal diese Bilder, die Gott als ein Gegenüber des Menschen darstellt oder als ein Gegenüber von Menschen und Gott, von Mensch und Gott darstellen. Hier ist Gott und da sind wir. Ein Gegenüber. Ja, zum Beispiel, er ist der Vater, wir seine Kinder. Das ist so ein Gegenüber. Oder er der Meister, wir seine Jünger. Er der Bräutigam, wir die Braut. Er der Hirte, wir die Schafe. All das sind so Bilder, die uns so ein Gegenüber darstellen, die das zum Ausdruck bringt. Die werden häufiger verwendet in der Bibel. Das sind auch die Bilder, die wir oft kennen und die wir leichter auch verstehen. Aber es gibt auch noch eine zweite Art von Bildern in der Bibel, die weniger vielleicht verwendet werden und auch nicht ganz so einfach zu verstehen sind, wo wir mit Gott eins sind, wo wir verwachsen sind, verbunden sind, aufs Engste verbunden sind. Das vielleicht bekannteste Bild für uns ist der Weinstock. Weinstock und die Reben. Das ist kein Bild von einem Gegenüber, sondern hier ist der Weinstock und da die Reben, sondern die sind miteinander verwachsen. Es gibt keinen Weinstock ohne Reben und keine Reben ohne Weinstock. Das gehört zusammen. Wir sind verwachsen, also es ist eine Pflanze. Man kann gar nicht so richtig sagen, wo beginnt der Weinstock und wo endet die Rebe. Oder ja, das ist ein ineinander Übergehen. Oder auch das Bild vom Leibe Christi, woran wir alle Glieder sind. Das ist genauso ein Bild, was diese Verwachsung, das Miteinander, er das Haupt. Ja. Und hier, jetzt kommen wir wieder auf diesen, hier in unserem Vers spricht Paulus von der Möglichkeit, in Christus zu sein. Das ist auch eine bildhafte Darstellung. Wir sind ja nicht in Jesus. Ne? Da. Aber dieses in Christus sein ist auch so eine, übrigens ist es einer der Lieblingsbegriffe vom Apostel Paulus. Ja? Lest mal seine Briefe, wie oft das da drin vorkommt. In Christus zu sein. Einer seiner Lieblingsformulierungen hier. Und es bedeutet, wir gehören so eng mit Christus verbunden, zusammen. Ja. Aufs Engste sind wir miteinander verbunden. Er ist nicht hier im Himmel und wir hier auf der Erde. Diese Dimension gibt es auch. Ja. Himmelfahrt, er ist aufgefahren zum Vater und wird wiederkommen. Aber dennoch ist er auch hier durch den Heiligen Geist präsent in unserer Mitte und er will sein Leben jetzt mit uns teilen, in uns und durch uns, sein Leben leben auf dieser Erde. In Galater 2, Vers 19, da sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Jesus teilt sein Leben mit uns und will auch, dass wir unser Leben mit ihm teilen. Das Engste verbunden sind, eins sind mit ihm und auch mit seinen Vorhaben, mit seinen Vorstellungen und mit dem, was er hier umgesetzt haben möchte. Wir haben nicht einen fernen Gott, der irgendwo im Himmel sitzt und seine Gebote zukommen lässt und dann hofft, dass wir es irgendwie schaffen, am Ende des Lebens bei ihm anzukommen und dass wir uns dann mal kennenlernen. Nein, Er ist jetzt schon in unserer Mitte, lebt in uns, in Christus zu sein, drückt das aus. Und da ist auch dieses Phänomen, von dem Jesus spricht zu seinen Jüngern, als er sagt, es ist besser für euch. Das haben die erstmal nicht verstanden. Es ist besser für euch, wenn ich weggehe. Ja? Sonst ist das, was ich vorhabe, eigentlich gar nicht möglich, wenn ich nicht weggehe. Denn dann kommt der Heilige Geist und wir können das leben, was ich vorhabe, in Christus zu sein. Jesus ist auferstanden, zum Himmel aufgefahren und durch den Heiligen Geist uns wieder nahe und nicht nur nahe, sondern sogar in uns. Und auch, wenn du dich erinnerst an deine Taufe, diese Symbolik der Taufe bringt ja diese Einheit zwischen Christus und seinen Nachfolgern zum Ausdruck. In Römer 6, Vers 4, da heißt es, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Hier ist der Zusammenhang. Hier ist die Verbindung. In der Taufe geht es darum, dass Menschen, die an Christus glauben, die die Vergebung angenommen haben, dass sie diese Einheit deutlich machen und bezeugen. Ich bin mit Christus gestorben. Die Taufe ist eine symbolische Handlung, um unseren Glauben, das, was wir glauben und was geschehen ist, in uns zum Ausdruck zu bringen, darzustellen, auch wieder bildhaft deutlich zu machen. Und wir sind in Christus, eine neue Schöpfung, eine neue Schöpfung. Wir sind jetzt schon Teil dieser neuen, vollkommen neuen Schöpfung, die Gott einmal vorhat, wie wir das bei dem ersten Thema der Predigtreihe gesehen haben. Und indem wir nun immer wieder gewillt sind, seine Gnade immer wieder auch anzunehmen, aus seiner Gnade heraus zu leben, seine Wege zu gehen und bereit sind auch von seinem Heiligen Geist uns umgestalten zu lassen, so kommen wir immer mehr hinein in das Bild Jesu und bleiben so auch in diesem Prozess, in dem es heißt, wir sind in Christus. Es ist nicht nur eine momentane Situation, dies gilt zu behalten, sondern dieses in Christus sein bedeutet bis an unser Lebensende, in diesem Prozess drin zu sein, der Veränderung, der Erneuerung. In Christus zu sein bedeutet, dass wir uns mit ihm identifizieren. Und Paulus sagt jetzt hier, wer das ergriffen hat, also dieses Rettungsangebot Gottes, derjenige ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, etwas Neues beginnt. Oder hat begonnen in deinem Leben zu diesem Zeitpunkt, als du das ergriffen hast. Und der Geist, der tot war durch die Sünde, er beginnt wieder zu leben. Er bekommt einen neuen Geist. Unserer hat er sich entfremdet von Gott. Und jetzt erweckt dieser Geist Gottes uns zu einem neuen Leben. Die Bibel, sie spricht von einer neuen Geburt. Ein markantes, so ein radikales Ereignis ist das, eine neue Geburt. Und Paulus weiß, von was er spricht, wenn er das ja so betont und auch weitergibt an die Geschwister. Etwas Neues ist geworden. Er wusste, von was er spricht, von was er redet. Wenn wir uns mal seine Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte von Paulus vor Augen führen, Saulus von Tarsus, einer der zu der damaligen Zeit extremsten Verfolger der Nachfolger Jesu, der Christen, der Gemeinde. Er war ein religiöser Mensch gewesen, ein Eiferer für das Gesetz und für das Judentum und er konnte es nicht ertragen, dass die Gemeinde gewachsen ist, dass so viele diesen Glauben angenommen haben und sich der Botschaft Jesus ausbreitete. Viele Menschen kamen in dieser Zeit zum Glauben und so hat er sie verfolgt. Verfolgt bis aufs Messer, bis aufs Blut, bis zu dem Tag, als Jesus Christus ihm persönlich begegnet ist. Der Auferstandene selbst ist ihm erschienen, sprach zu ihm, hat ihn berufen und von dem Moment an war Paulus nicht mehr derselbe. Er war nicht mehr dasselbe. Etwas war neu geworden in ihm. Er folgte nun Christus eiferte für die Sache des Herrn mit einer Entschlossenheit, die vorbildhaft ist. Gab alles, um das Evangelium zu verbreiten, hatte eine klare Wiedergeburt erlebt, eine radikale Wende in seinem Leben hat stattgefunden. Siehe, Neues ist geworden. Paulus berichtet das in seinen Briefen, wie auch hier, was er selbst erfahren hat, was er selbst erlebt hat. Und das ist auch unsere Aufgabe, immer wieder, wenn wir anderen Menschen begegnen, zu berichten, was wir selbst erlebt haben. Du brauchst die Bibel nicht zu verteidigen, sondern du sollst Zeuge sein von dem, was du erlebt hast in dieser Welt. Und dieses Potenzial der Veränderung, der Erneuerung steht jedem zur Verfügung, wirklich jedem. So wie wir das bei Paulus sehen, diese radikale Wende, das steht für jeden zur Verfügung. Du musst dich nur dafür entscheiden. Du musst dem Heiligen Geist Raum geben, dafür in deinem Leben eins zu werden mit Christus. Und er macht uns zu einer neuen Kreatur, zu einer neuen Schöpfung. Natürlich sind wir nicht von einem Tag auf den anderen total verzaubert, oder? Wir sind nicht verzaubert und nicht mehr wiederzuerkennen. Auch unsere Persönlichkeit bleibt erhalten. Unser Denken, unser Reden und so ist nicht von heute auf morgen neu gewesen. Paulus selbst sagt ja von sich auch im Nachhinein noch, das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich. Also da ist auch so ein Ringen, so ein Konflikt, Widerspruch könnte man fast sagen. Ja, eigentlich wollen wir das Gute. Unser Herz sagt, das und das sind die Dinge, die Gott gefallen. Aber immer wieder passiert es uns, dass wir diese Dinge machen, die auch Gott nicht gefallen. Und Paulus ärgert sich darüber. Und das ist dieses Neue, ein Herz, was sich darüber ärgert. Was das nicht feiert, sondern traurig ist darüber, wenn uns diese Dinge... Aber Paulus hatte ein Problem gehabt. Wisst ihr das, dass Paulus ein Problem hatte? Er glaubte voller Überzeugung an diese neue Schöpfung, an diese Transformation. Aber einige Glaubensgeschwister hatten das nicht so auf der Rechnung gehabt. Paulus, als er sich bekehrt hatte, ist er später nach Jerusalem gekommen und tut das, was jeder Christ eigentlich tun sollte, sucht eine Gemeinde auf, will sich dieser Familie, dieser neuen Familie angliedern, hineinkommen in diese neue Familie. Nun, er ist von Neuem geboren, eine neue Schöpfung, doch seine Glaubensgeschwister trauen dem Frieden nicht ganz recht. Sie sind misstrauisch, trauen dem Ganzen nicht. Er bekommt Probleme in der Gemeinde. Warum? Weil die Geschwister Angst hatten. Sie hatten Angst vor ihm, den größten Christenverfolger, kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen in dieser Zeit. Er hatte viele ins Gefängnis gebracht, viele auch zu Tode gebracht, zumindest unter seinem Befehl. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 9, ab Vers 26, Als er aber nach Jerusalem gekommen war, suchte er, sich den Jüngern anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Sie haben ihm den Glauben abgesprochen. Gibt es bis heute übrigens. Sie sprachen ihm den Glauben ab. Die glaubten nicht, dass Paulus diese neue Schöpfung erlebt hat, es in sich trägt. Ja. Selbst die Gläubigsten der damaligen Zeit, die ersten Christen, die Urgemeinde, wir wollten ja mal so sein wie die Urgemeinde, ne? Das war die Urgemeinde. Sie wollten nicht wirklich glauben, dass das möglich ist mit dieser neuen Schöpfung bei jedem Menschen. Bei uns schon. Ja? Also bei uns, ja klar. Aber bei dem? Ne. Niemals. Dass er ein neuer Mensch, dass Paulus ein neuer Mensch werden könne. Einer, der so böse drauf war, so hasserfüllt, so verbittert. Jetzt taucht er hier in der Gemeinde auf. Hallo, ich bin Paulus. Ja, ich weiß, früher hieß ich Saulus, habe euch eine Menge Ärger bereitet. Aber schwamm drüber. Jetzt bin ich ein anderer, habe mich verändert, eine neue Schöpfung. Komm, nehmt mich in die Arme, lasst uns knuddeln. Wie wird's dir gehen mit einer, der dich vorher verfolgt hat, vielleicht ins Gefängnis gebracht hat? Wird es leicht fallen? Schwierig, ne? Und doch ist es geschehen. Paulus war eine neue Schöpfung, weil Gott die Kraft hat. Nicht, weil er sich gebessert hat, weil er mal nachgedacht hat. Nein, weil Gott ihn verändert hat hier drin. Doch die lieben Geschwister hier, die brauchten noch etwas Zeit. Sie hielten das nicht für möglich. Und doch ist es das. Wirklich für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Auch für den, den du gerade vielleicht vor Augen hast. Auch für den ist es möglich, diese neue Schöpfung. Etwas Neues wird in ihm gewirkt. Ist jemand in Christus? Also diese lebendige Beziehung, diese Lebensgemeinschaft mit Jesus eingegangen, so ist er eine neue Schöpfung. Punkt. Nicht ganz Punkt. Und weiter sagt Paulus, das Alte ist vergangen. Das Alte, wo du ohne Gott unterwegs warst. Das Alte, was dich immer wieder weggezogen hast von eigentlich dem, wo du gespürt hast, das ist richtig, das ist gut. Die Macht der Sünde ist zerbrochen, wenn du in Christus bist. Eine neue Schöpfung. Wie schade, dass manchmal unsere Umgebung gar nicht so viel davon mitbekommt. Recht wenig vielleicht manchmal davon mitbekommt, von dieser neuen Schöpfung in uns. Das ist doch schade, oder? Wenn dir jemand sagt, als Christ auch immer noch der Alte, das ist kein Kompliment. Das ist kein Kompliment. Du denkst vielleicht, naja, Bekehrung lange her. Heute stehst du vielleicht an einem Punkt, wo du feststellst, das neue, das veränderte Leben ist nicht so richtig durchgebrochen. Hat sich nicht so richtig gezeigt. In dieser lebendigen Beziehung, wo Jesus mein Leben prägen darf, da könnte ich mir noch mehr vorstellen. Mehr an Veränderung, mehr an Neuem. Ja, ich gehe hin und wieder in die Gemeinde, gebe auch mal was, aber eigentlich ist mein Glaube tot. Jedenfalls hat er keine Auswirkung auf mein tägliches Leben, auf mein Umfeld, auf die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Wisst ihr, es gibt einen Neuanfang und das macht mir immer wieder so Hoffnung. Ein Neuanfang, eine neue Entscheidung. Auch heute kann das geschehen, von dem Paulus hier spricht. Siehe, Neues ist geworden. Siehe, Neues ist geworden. Aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, schön und gut, Jens, das weiß ich alles schon alles. Mir fehlt bloß das ein bisschen in der Realität. In der Realität. Ich folge Jesus schon viele Jahre nach und stelle fest in meinem Leben, dass es da einige Dinge gibt, die ich mir schon gerne neu wünschen würde. Manche Charaktereigenschaften vielleicht, manche Angewohnheiten, manche Prägungen, manche schmerzliche Erinnerungen auch. Wo ist denn diese neue Schöpfung? Wo kann ich sie denn erkennen? Ich dachte, wenn ich aus dem Taufbecken rausgehe, dann ist alles anders. Dann ist alles neu, alles weg. Ich bin freundlich mit meinen Mitmenschen, bin besser drauf, ja, verachte niemand mehr, rede nicht mehr schlecht über andere. All diese Dinge, die Gott nicht gefallen, sind auf einmal weg. Das wäre doch gut. Das wäre doch eine sehr praktische Lösung für unser Miteinander. Hat das jemand erlebt hier? Keiner, ne? Ich auch nicht. Warum ist es nicht so? Ich bin doch eine neue Schöpfung. Ich bin doch eine neue Schöpfung. Es gibt hier ein interessantes Wort in unserem Vers, welches helfen kann, vielleicht diese Spannung etwas aufzulösen. Das Wort siehe. Siehe. Siehe, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Dieses Wort siehe befand sich schon in den zwei anderen Bibelversen, die wir betrachtet haben. Habt ihr das sicher gemerkt, ne? Dieses Wort siehe, was will es uns sagen? Manche könnten ja meinen, das ist wie so ein Füllwort. Dass die Bibel nicht so schmal ausfällt, hat man da ein paar Füllwörter reingemacht. Siehe, wahrlich und so. Aber nein, so ist es nicht. Es ist nicht so ein Wort wie also, oder was man da immer so einfügt, ne, so. Aber das Schreiben in der hebräischen Kultur kennt das überhaupt nicht. Das ist dem Wesen nach, dem hebräischen Wesen total fremd. Sowas einfach so als Füllwort einzufügen. Und Paulus war ja von dieser Kultur geprägt. Er war ein Jude und er vermeidete jedes unnütze Wort. Weil damals glaubte man noch, dass man für jedes unnütze Wort vor Gott zur Rechenschaft gezogen wird. Ja, ist doch ein biblischer Gedanke, oder? Und so ist auch die hebräische Kultur geprägt. Ja, also es gibt da keine Füllwörter, sondern dieses Siehe hat etwas ganz Besonderes, bringt etwas ganz Besonderes zum Ausdruck, will auf aufmerksam machen. Denn die Bibel, gerade auch so im Neuen Testament, wenn wir mal schauen, wo dieses Wort Siehe immer wieder verwendet wird oder häufig verwendet wird, da geht es darum, auf etwas Außergewöhnliches aufmerksam zu machen. Etwas, was man vielleicht sonst leicht übersehen könnte, aufmerksam zu machen, ja. Die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Siehe, schau mal genau hin, sonst übersiehst du es. Dieses Wort will uns also nochmal darauf stoßen, Aufmerksamkeit machen, was nicht offensichtlich ist, was vielleicht im Verborgenen ist, was sich nicht so vordergründig aufdrängt auch, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Auf den ersten Blick war ich nach meiner Bekehrung für meine Umgebung jetzt auch nicht unbedingt ein neuer Mensch. Ja, es gab ein paar Dinge, die sind denen komisch vorgekommen, meinen Freunden damals. Manche Dinge habe ich dann gemacht und andere Dinge habe ich nicht mehr gemacht. Warum geht er jetzt in die Kirche und nicht mehr in die Disco? War die Frage. Aber dennoch war ich fähig, immer noch auch, obwohl sich was verändert hat in meinem Leben, war ich fähig, noch Dinge zu tun, wo ich mich beschämt fragen muss, warum oder warum, wieso handle ich jetzt so? Lebt man so als Christ? Redet man so als Christ? Und man könnte denken, was ist denn hier eigentlich neu geworden? Das ist doch noch der gleiche Kerl. Es ist oftmals nicht so leicht zu erkennen. Aber dennoch gilt, was hier steht, Neues ist geworden. Und in erster Linie besteht dieses Neue aus einem neuen Herz und einem neuen Geist. Ein neues Herz und ein neues Geist. Ein neuer Geist. Das ist das, was in uns bewirkt wurde durch den Heiligen Geist. Der Prophet Hesekiel oder auch Jeremia, sie sprechen davon, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Ein neues Herz und ein neuer Geist. Diese beiden zusammen, sie bewirken eine neue Gesinnung, sie bewirken in deinem Leben neue Prioritäten, neue Ziele. Und ich habe es schon erwähnt, Sünde, die uns passiert, tut diesem neuen Herzen leid. Bereut. Der Geist überführt uns, dieser neue Geist überführt uns. Wir haben ein neues Herz, welches im tiefsten Inneren Gott gefallen möchte. Stimmt das? Jeder, der von Neuem geboren ist, hat ein Herz, was im tiefsten Inneren Gott gefallen möchte. Es gelingt uns nicht immer, oft verfehlen wir, aber im tiefsten Inneren wollen wir Gott gefallen, ein Leben zu führen, was ihm ehrt. Und so ist es wichtig, dass wir diese Wahrheit auch nicht verlieren, dass wir das nicht mit uns selbst auch verzweifeln oftmals, weil uns eben so viele Dinge passieren. So diese Wahrheit festhalten und behalten, im Auge behalten, im Glauben ein Leben lang. Siehe, Neues ist geworden. Wir glauben das und ergreifen das immer und immer wieder neu. Diese neue Schöpfung, die Gott in uns gewirkt hat. Unsere Prägung, unsere Verletzungen, die mögen da manchmal uns ganz schön im Weg stehen, uns stören. Auch nur unseren Charakter beeinflussen. Aber im Glauben erfassen wir, dass etwas völlig neu geworden ist in unserem Leben. Und dem wollen wir folgen und dem wollen wir festhalten. Etwas, was nicht mehr so ist wie früher. Etwas, was jetzt in Verbindung steht mit dem allmächtigen Gott. Unser Herz und unser Geist, verbunden mit der himmlischen Welt. Und so werden wir immer mehr sehen, wie auch diese neue Schöpfung in uns Gestalt gewinnt und wie auch unsere Umgebung immer mehr davon mitbekommt. Er ist doch nicht mehr dasselbe, ist doch nicht mehr der Alte. Sind es gute Aussichten? Also ich würde mal behaupten, zumindest dein Ehepartner würde sich darüber freuen. Die Menschen in deiner Umgebung auch. Ja? Und deshalb will uns dieser Vers wachrütteln, aufrütteln, Mut machen eigentlich, immer wieder darauf zu schauen und das festzuhalten, dass das in uns passiert ist. Das ist die Voraussetzung, dafür geschaffen ist, ein neues Leben auch zu führen. Siehe, Neues ist geworden, auch bei dir. Neues geworden. Das ist die Wahrheit, das ist die Realität, die Gott in dein Leben hineinspricht. Auch wenn noch nichts oder nur wenig zu sehen ist. Wir dürfen das so nehmen und festhalten und durch die Kraft des Heiligen Geistes auch immer mehr zu einem sichtbaren Fakt machen. Das neue, das veränderte Leben erfahrbar werden lassen. Und ich möchte uns heute Morgen Mut machen, mit einer Entschlossenheit auch das alte Leben hinter uns zu lassen und nach vorne zu schauen, in der Kraft des Heiligen Geistes das Neue umzusetzen und zu verwirklichen. Jesus hat schon alles dafür getan. Die Kraft, unser Leben neu zu machen, kommt aus der Liebe Gottes zu uns. Und die Kraft, unser Leben zu verändern, die gibt uns der Heilige Geist immer wieder. Vielleicht jeden Morgen neu, wo du vor Gott bist und sagst, hier bin ich, Herr, hilf mir, so zu leben, wie es dir gefällt. Gott tauscht nicht einfach nur ein paar Ersatzteile in unserem Leben aus, so ein paar punktuell hier und da mal nachgeflickt, ausgebessert, sondern er macht es neu, vollkommen neu. Nicht durch ein äußeres Ritual, ein äußerer Anstrich, ein frommes Gesicht, ein Symbol oder irgendwas, sondern es geschieht in uns zunächst und verändert damit unser ganzes Leben neu geworden. Und Paulus macht deutlich, unser Blick darf nach vorn gerichtet sein. Neues Leben in Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Und siehe, Neues ist geworden, auch für dich. Amen. Lasst uns aufstehen.